Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Den Predigtext für den heutigen Sonntag haben wir bereits gehört. Es ist nämlich die Epistellesung vom Brief des Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Habt ihr alle noch im Kopf, nehme ich mal an. Christus ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt, euch, die ihr fern wart. Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Liebe Gemeinde, ich habe es mal so ausgedrückt, ob es grammatikalisch und verständlich richtig ist, weiß ich nicht. Müsst ihr mir dann nachher sagen. Ich habe es mal so genannt, geadelt. Eigentlich hätte ich sagen sollen, geehrt aber, oder geachtet. Also ich habe geadelt genommen. Geadelt werden Prominente, Stars, Erfolgreiche, reich gewordene, wenn über sie gesagt wird, sie haben ihre Herkunft nicht vergessen. Oder ihnen ist das, was sie erreicht haben, nicht zu Kopf gestiegen. Wenn sie bodenständig bleiben, wenn sie den Kontakt zur Welt, also auch zur Lebenswirklichkeit, das meine ich damit, nicht verloren haben. Geadelt werden, könnte es auch für die Heidenchristen, also für uns, bedeuten, wenn wir unsere Herkunft um unsere Herkunft wissen. Hast du jetzt das auch noch an? Eigentlich doch, denn ich habe hier beides. Wunderbar, ich glaube, das ist dann einfach auch zum Hören, wenn nur das über dieses Mikrofon hoffentlich geht. Geadelt werden auch, wenn wir sowohl die demokratischen Grundwerte schätzen, als auch und viel mehr und vor allem die christlichen Grundwerte und die Schrift überhaupt. Paulus spricht hier von einem Bau und Häuser werden gebaut. Wo ein Haus nicht fest gegründet ist, wird es auf Dauer mehr als gefährdet sein. Und über Nachdenken fiel mir ein, ja, in Kroppen, als ich dort vor mehreren Jahren Dienst tat, stellten wir Risse in der Kirche fest. Und das waren nicht einfache Setzungsrisse, die man immer wieder hat, sondern die sahen anders aus. Und das haben wir beobachtet. Und dann sind wir dem nachgegangen. Und die Kirche dort ist auf Eichenpfähle und auf einem Eichenrost gebaut. Das ist alles gut, solange diese Pfähle im Wasser sind. Nun sind einige dieser Pfähle trocken gefallen oder durch das Absenken oder das Grundwasser gesenkt hat, sind die Pfähle zum Teil trocken gefallen und das tut denen nicht gut. Die werden faul, die werden instabil. Also faul nicht im Sinne von, die machen nichts mehr, sondern ihr wisst schon. Klar, dieser Zerfallsprozess war über viele Jahre nicht sicht- und erkennbar, bis das dann auftritt. Gott sei Dank wurden die Risse erkannt, richtig gedeutet und die richtigen Schritte eingeleitet. So spricht Paulus hier im Brief an die Epheser von der Gemeinde als dem Bau, der von Gott her, vom Heiligen Geist zusammengefügt wird zu einem heiligen Tempel mit Jesus Christus als dem Eckstein, als dem Schlussstein und den Aposteln und Propheten als Grundlage. Die Apostel, das sind zuallererst die Jünger Jesu, die mit Jesus lebten, die ihn als den Auferstandenen erlebten, die durch Jesus gesandt und mit dem Heiligen Geist erfüllt waren, und dann die nächste Generation, zu denen Paulus gehört, die Jesus Christus als den Herrn und als den Retter bezeugen und die zum Herrschaftswechsel hin zu Jesus Christus eingeladen haben. Und das hat Paulus ja so ausgedrückt: nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist mein Leben. Und Paulus, der selbst auf dieser Grundlage der ersten Apostel und der Propheten stand, damit sind ja vor allen Dingen die gemeint, die von Gott empfangen hatten, was wir dann in den Büchern der Propheten auch im Alten Testament haben. Und Paulus sagt, die Mitte seiner Botschaft ist nichts anderes, als den Gekreuzigten zu kennen und zu verkündigen. Und darauf stehen zu bleiben. Paulus, der auch im Römerbrief eine grundlegende Wahrheit aussprach und die Heidenchristen darauf einschworen. Das nimmt er hier im Epheserbrief noch einmal mit auf und macht es auch zu einer Grundlage. Denn zur Grundlage der Apostel und der Propheten gehört, woher sie kommen, was ihre Herkunft eigentlich ist. Zunächst einmal, die Apostel, sie sind Juden. Sie bekennen Jesus als den Messias, sie sind Judenchristen. Heute würden wir sagen, messianische Christen. Und ihr Fundament ist die Erwählung und die Verheißung Gottes für sein Volk. Auch davon spricht Paulus hier. Gott baut sich ein Haus, einen lebendigen Tempel aus messianischen Juden und Heidenchristen in und durch Jesus Christus. Und Paulus sagt, Jesus hebt die Trennung von beiden auf, denn er, Christus, ist unser Friede. Und wir, die wir einst, so sagt Paulus, ohne Bürgerrecht bei Gott waren, sind durch Christus zu Mitbürgern der Heiligen und Gottes Hausgenossen geworden. Wenn wir das aufnehmen, wenn wir das begreifen in unserem Herzen, in unserem Leben, dann ist das Grund zur Freude. Wenn wir darauf schauen, auf der einen Seite, wer wir denn einmal waren, ausgeschlossen vom Bürgerrecht bei Gott, ausgeschlossen von den Verheißungen Gottes. Wir müssen uns das einmal vorstellen, wir wären ausgeschlossen von unseren Bürgerrechten hier in unserem Land. Die Möglichkeit, wählen zu gehen, gäbe es nicht. Irgendwelche Rechte zu haben, hätten wir nicht. Wir wären Ausgeschlossene. Aber wir gehören dazu. Auch als Bürger unseres Landes gehören wir dazu. Wir haben Rechte, die wir Nutzen, mit denen wir leben dürfen. Ja, dazu gehören auch Pflichten. Auch das gehört dazu. Aber hier spricht Paulus, dass wir als Heiden ausgeschlossen sind von den Verheißungen Gottes, vom Bürgerrecht Gottes. Wir sind nicht Gottes Hausgenossen. Wir können seine Gemeinschaft nicht erfahren. Das ist eigentlich unsere Herkunft. Aber jetzt, durch Christus, dürfen wir dazugehören. Mit Bürgerrecht, mit Anteil an Gottes Verheißungen, an Gottes Gemeinschaft. Wir müssen nicht mehr draußen bleiben, wir dürfen dazugehören. Ihr Lieben, ich glaube, in unserem Leben, unserem menschlichen Wesen besteht diese Sehnsucht, dieser Wunsch, dazugehören zu wollen. Das ist in uns angelegt. Denn jeder von uns will irgendwo dazugehören. Zu einer Gruppe, im Privaten, am Arbeitsplatz, im Bekanntenkreis, in der Gesellschaft. Wir wollen doch nicht Ausgeschlossene sein. Wir sehnen uns danach, ein Teil von etwas zu sein, dazu zu gehören. Und ich denke, Gott hat uns diese Sehnsucht in uns hineingelegt. Vor allem diese Sehnsucht, zu ihm zu gehören, zu Gott zu gehören, zu seiner Gemeinde zu gehören. Wir sind ja als Ortsgemeinde, als Hoffnungskirchengemeinde ein Teil dieser großen Gemeinde Gottes. Und gerade diese Sehnsucht wird oft durch anderes ersetzt, weil wir das nicht vor uns haben, die Einladung Gottes. Aber ein Ersatz kann nie das Original ersetzen. Und ihr Lieben, wenn ich auf das Heute, also auf die Jetztzeit schaue, dann sehe ich nicht nur in unserem Land, sondern ich könnte beinahe sagen, in der westlichen Welt, an vielen Stellen sehe ich die Ablehnung von Jesus Christus oder die Relativierung von Jesus. Wo wir aber Jesus auch und besonders als den Christus, den Retter und den Messias, als den Herrn leugnen und verleugnen, da leugnen und verleugnen wir uns selbst. Weil auch das gehört zu unserer neuen Herkunft. Aber wir begreifen das nicht, dass wenn wir ihn ablehnen, wir uns selber damit ablehnen und schaden. Denn er ist nicht nur unser Friede, er ist unsere Herkunft. Er ist, wo unser Bürgerrecht ist und wo wir Hausgenossen erst sein können. Aber wenn wir den Eckstein, den Grundstein missachten, leugnen und verlieren, dann kann sich der ganze Bau nicht daran ausrichten. Wenn wir jenes als den Schlussstein, denn das kann das auch bedeuten, verleugnen und sagen, wir brauchen diesen Schlussstein nicht. Wenn wir aus einem Tonnengewölbe den Schlussstein herausnehmen würden, es würde alles zusammenbrechen. Eigentlich sind wir auf, na, es ist kein guter Weg, sind wir auf einem solchen Weg. Der Schlussstein hält das Gewölbe zusammen. Nehmen wir ihn weg, stürzt alles ein. Aber eines weiß ich, Gott wird seine Gemeinde weiterführen. Dann vielleicht ganz anders. Im 18. Kapitel des Buches des Propheten Jeremia lesen wir davon, wie Gott den Ton nimmt und daraus etwas formt. Und wenn es dann misslingt, dann nimmt er diesen Ton wieder, schmeißt ihn wieder hin und macht was Neues draus. Das ist immer noch Hoffnung, die da ist. Er macht immer noch etwas daraus. Und wenn er etwas ganz Neues macht. Aber er tut es nicht nach unserem Bauplan, nicht nach unseren Architekten und nicht nach unseren Vorarbeitern. Er, der dreieinige Gott, behält das Zepter in der Hand. Und das heißt, wo wir uns danach, nach ihm ausrichten, werden wir in guter Weise als lebendige Bausteine in diesen Leib, in diesen Bau, in diesen Tempel Gottes eingefügt. Und Gottes Plan ist es, wie ich an dieser Stelle schon immer erwähnt habe, dass das Heil von den Juden kommt. Ohne sie und ohne den inkarnatorischen Christus, also, der immer schon bei Gott war, der Mensch wird, er wird geboren im und aus dem jüdischen Volk heraus. Ohne messianische Juden, die Juden sind und Jesus als den Messias bekennen, sind wir ausgeschlossen. Gott wählt sich keinen Ersatz. Er hält an seiner Erwählung fest. Das jüdische Volk im Land Israel und unter den Nationen ist und bleibt sein Volk. Und wer sein Volk angreift, der greift Gott an. Wir in Christus dürfen dazugehören, weil Gott in Jesus uns diese Möglichkeit geschenkt hat. Gott schließt nicht aus. Seine Einladung gilt uns, gilt den Nationen, gilt den Heiden. Aber zu seiner Bedingung, durch Jesus Christus. In diesem Brief des Paulus an die Epheser heißt es davor: Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm. Anders gesagt heißt das aber auch, wo wir uns nicht von Jesus rufen lassen, wo wir in ihm keinen Herrschaftswechsel vollziehen, wo wir seinen Tod am Kreuz nicht anerkennen, wo wir sein Blutvergießen ablehnen, lehnen wir seinen Frieden ab. Lehnen wir ab, dass sein Fleisch die Feindschaft weggenommen hat. Und bleiben in der Feindschaft zu Christus und in der Feindschaft zu seinem verheißenen Volk. Und genau das sehen wir leider immer wieder. Und das nicht nur, wenn wir auf den Islam gucken, sondern mitten unter uns und vielleicht sogar, ohne es zu merken, in uns. Gott schafft durch Jesus Christus aus den Zweien, Juden und Heiden, einen neuen Menschen, eine neue Gemeinschaft, einen neuen Leib, durch den er in der Welt sichtbar sein will. Er schafft den Frieden, in dem Christus die beiden mit Gott versöhnte, in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Ihr Lieben, dafür sollen wir dankbar sein, uns freuen und dies anerkennend feiern, auch wenn wir zum Abendmahl gerufen und eingeladen sind. Wir sind es nicht, weil wir so gut sind, weil wir doch alle geliebt sind von Gott. Wir sind es durch das Blut Jesu Christi, dadurch, dass er die Feindschaft durch sich selbst tötete. Das sollten wir für voll nehmen. Und denken wir, wir brauchen das nicht, dann würde ich sagen, ist das Superbia, Hochmut. Hochmut, Anmaßung, Überheblichkeit, Arroganz. Sie gilt in der katholischen Kirche als eine der schwerwiegenden Sünden oder bekannt als eine der Todsünden. Eine, durch die der Mensch die Gemeinschaft mit Gott bewusst und willentlich verlässt. Paulus erinnert uns an unsere Herkunft und den Stand, den wir in Christus gewinnen. Es ist auch ein Ruf der Umkehr, ein Ruf in und zu guter Demut. Zu wissen, woher wir kommen, zu wissen, wohin wir gehören und zu wissen, wer wir sind in Christus und durch Christus. Wer sagt, ich brauche das nicht, ich muss nicht das himmlische Bürgerrecht haben, der hat es noch nicht geschmeckt. Der hat Christus noch nicht. Aber wen Christus hat und wer es geschmeckt hat, der will es nicht mehr missen. Wer Heimat hat, will darin bleiben. Wer sich eingefügt weiß in den Leib Christi, die Gemeinde, der will sie nicht missen. Der darf seinen Platz einnehmen und darf ihn ausfüllen. Der will den Frieden Jesu nicht verlieren und wird den Frieden mit Gottes erst erwähltem Volk suchen und offen dafür sein. Wie Gott aus den beiden einen neuen Menschen, eine neue Gemeinschaft entstehen und wachsen lässt. Einem Bekannten von mir wurde von einem Journalisten, ein Jude, wurde von einem Journalisten die Frage gestellt: Wird es in 100 Jahren Israel noch geben? Ich habe ihm gestern eine Mail geschrieben und gesagt: Schön, dass 4 Geiseln befreit worden sind, aber es gibt immer noch so viele, die nicht befreit sind. Und da habe ich gesagt: Dir wurde diese Frage gestellt. Gibt es in 100 Jahren Israel noch? Und habe ihm geschrieben: Wenn es in 100 Jahren Israel nicht mehr geben würde, gibt es die Welt nicht mehr. Weil wir einfach zusammengehören. Heute am Wahltag hieße dies: 3 Kreuze machen für Gottes Heilsplan, für Christi Heilswerk und seinen Heilsweg, nicht ohne die Juden, nicht ohne die messianischen Juden, nicht ohne seine Gemeinde. Amen.